Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging.
Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 im Plenarsaal des Bundestags in Bonn.
Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk dabei seine eigenen Gefühle. Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig.
Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig. Das ist ja erstmal in gewisser Hinsicht skurril, weil das ist ja ein sehr öffentlicher Moment. Da sind auch mit Sicherheit sehr, sehr viele Korrespondenten anwesend. Das Ausland guckt natürlich auf Deutschland.
Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig.
Und da steckt aber gleichzeitig sowas verbrämt Religiöses drin. Wir müssen sozusagen mit uns selber ins Reinen kommen und wir müssen hier uns mit uns selber beschäftigen und auseinandersetzen.
Mit dieser sehr protestantischen Perspektive, er wolle unter uns, so sagt er das ja auch wörtlich, an diesem Tag reflektieren.
Erinnern als Erlösung.
Unter uns, und das ist notwendig.
Die Rede Richard von Weizsäckers am 8. Mai 1985, ein Feature von Patrick Seibel.
Faktisch natürlich war es unter uns allen Teilnehmern an den Fernsehgeräten, in den Rundfunkstationen, die eingeschaltet waren. Also es war in der Tat ein breit kommuniziertes Ereignis.
Am 8. Mai 1985 hält Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Deutschen Bundestag in Bonn eine Rede. Anlass: die Gedenkstunde zum 40. Jahrestag des Kriegsendes.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung,
sagt Richard von Weizsäcker.
Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Später wird es heißen, von Weizsäckers Rede sei historisch gewesen. Im In- und Ausland wird sie positiv aufgenommen. Sie löst starke Emotionen aus, teilweise geradezu Euphorie.
Ich habe meinen Wagen abseits an eine ruhige Stelle gelenkt und ihnen atemlos gelauscht. Von Minute zu Minute mehr, ich kann es nicht anders bezeichnen, überwältigt von einem großen Gefühl der Dankbarkeit.
Schreibt der Autor Ralf Giordano in einem Brief an Richard von Weizsäcker. 2 Jahre später veröffentlicht er sein Buch »Die zweite Schuld«, in dem er den Unwillen breiter Teile der deutschen Bevölkerung kritisiert, sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinanderzusetzen.
Die Rede war ein zweifellos international sehr beachtetes Ereignis. Aber sie war in meiner Wahrnehmung nicht der Aufbruch zu etwas ganz Neuem.
Norbert Frey, Historiker an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Sie war eher die Kodifizierung, so könnte man sagen, eines Wegs im Umgang mit der NS-Vergangenheit, der seit Ende der 1970er Jahre von der deutschen Gesellschaft beschritten wurde.
Junger Jurist, gute Ausbildung, findet keine Stellung, weil irgendein Jude oder Sozi den Posten besetzt hält.
Das will ich nicht sagen.
Warum nicht? Wir kennen unsere Gegner. Was wissen Sie über uns?
Dass Sie für die äußere und innere Sicherheit des Staates zuständig sind. Ich muss allerdings gestehen, dass ich Mühe habe, die SS, den SD und die Gestapo auseinanderzuhalten.
Wir auch. Spielt keine Rolle, ich leite Sie alle. Unter der Schirmherrschaft des Reichsführers SS selbstverständlich.
1979 läuft im bundesdeutschen Fernsehen die US-Serie Holocaust. Sie erzählt vom Schicksal der jüdischen Familie Weiß und war ein entscheidender Impuls für diesen neuen Umgang mit der NS-Vergangenheit.
Seitdem nehmen die Dinge dann tatsächlich in einer Weise Fahrt auf, in der dann am Ende eben auch die Rede von Richard von Weizsäcker zu sehen ist.
Nur wenige Zeitgenossen erkennen die Widersprüche in von Weizsäckers Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes. Es sind nicht diejenigen, die die Rede feiern, und auch nicht diejenigen, die sie scharf ablehnen.
Befreiung.
»1985. Im Fernsehen läuft zum ersten Mal die Lindenstraße. In den Charts Aha, Modern Talking, Opus. Seit 1983 sitzen die Grünen im Bundestag. Auf den Oppositionsbänken, zusammen mit der SPD. Die CDU stellt mit Richard von Weizsäcker den Bundespräsidenten. Helmut Kohl regiert als Bundeskanzler in einer schwarz-gelben Koalition die Bonner Republik. Dass sie in der Form nur noch wenige Jahre existieren wird, ebenso wie die DDR, ahnt damals noch niemand. Bei seinem Amtsantritt 1982 hatte Helmut Kohl eine geistig-moralische Wende angekündigt. Gegen den linksliberalen gesellschaftlichen Aufbruch der sogenannten 68er-Generation. Das soll auch für die Geschichtspolitik gelten. 1984 spricht Kohl nach einem Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel vor der Knesset von der Gnade der späten Geburt, durch die er davor bewahrt geblieben sei, während der NS-Zeit schuldig zu werden. Das wird als Versuch der Entlastung verstanden und löst einen Eklat aus. Noch stehen sich in der Bundesrepublik zwei Lager gegenüber. Diejenigen, die einen Schlussstrich ziehen wollen, und diejenigen, die gegen das Vergessen kämpfen.
Ich würde als Regierungschef der Bundesrepublik jedenfalls nicht auf die Idee kommen, mir ausgerechnet diesen Friedhof auszusuchen und noch in dem Glauben, dort liegen Amerikaner begraben.
So kritisiert Historiker Hans Mommsen im Frühjahr 1985 den Kanzler bei einer öffentlichen Diskussion. In den Wochen vor dem 8. Mai 1985 ist die innenpolitische Stimmung angespannt. US-Präsident Reagan kommt auf Staatsbesuch. Helmut Kohl hatte ihn eingeladen, gemeinsam einen Soldatenfriedhof in Bitburg in der Eifel zu besuchen. Eine Geste der Freundschaft über Gräbern früherer Feinde. Doch dann stellt sich heraus, in Bitburg liegen auch Angehörige der Waffen-SS begraben.
Also was kurzfristig der Rede natürlich auch extrem viel Aufmerksamkeit gebracht hat, war ja der ganze Skandal um Bitburg.
Ofer Jensen, Historiker und stellvertretender Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin.
Also dem Besuch, den Kohl mit dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan in Bitburg plante und man jetzt dann sozusagen vermuten konnte, in diesem Kontext der geistig-moralischen Wende, dass da jetzt auch wieder sozusagen an die Täter erinnert werden sollte und das sozusagen wieder verharmlost werden sollte.
Am Tag des Besuchs kommt es in der Bitburger Innenstadt und auf Zufahrtswegen zum Friedhof zu Demonstrationen.
Circa 400 jüdische Studenten aus 21 Ländern waren nach Bitburg gekommen. In 10 Verhandlungen gelang es der Polizei, den Demonstrationszug etwa 1,5 Kilometer vor dem Friedhof anzuhalten. Es kam zu hitzigen Debatten, doch zu keinen Zwischenfällen.
Joey Ramone, Frontmann der New Yorker Punkband The Ramones, sagt in einem Interview, als Jude fühle er sich direkt betroffen von dieser Art des Vergebens und Vergessens. Die Ramones veröffentlichen den Song Bonzo Goes to Bitburg als Protest gegen den Besuch von Reagan. Helmut Kohl versucht, die Wogen zu glätten.
Ich bedauere zutiefst, dass dieser großartige Mann, der ein Freund der Deutschen ist, erhebliche innenpolitische Schwierigkeiten in den Vereinigten Staaten hinnehmen muss.
Die dortige Skandalisierung dieses Auftritts, das war natürlich ein ganz wesentlicher Hintergrund. Überhaupt die Kritik an Helmut Kohl, dem Bundeskanzler von linker und linksliberaler Seite, an seinem Umgang mit der Geschichte, seine vor Jahresfrist unglückliche Rede in Israel, als er von der Gnade der späten Geburt sprach und vieles mehr.
Reagan und Kohl besuchen den Soldatenfriedhof in Bitburg am 5. Mai 1985, 3 Tage vor der Gedenkfeier des Bundestags zum Kriegsende, auf der Richard von Weizsäcker sprechen wird. Und 14 Tage nachdem Kohl die Gedenkstätte Bergen-Belsen besucht und dort auch eine Rede gehalten hatte, zum 40. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers.
Der Zusammenbruch der NS-Diktatur am 8. Mai 1945 wurde für die Deutschen ein Tag der Befreiung.
sagte er damals. Nicht viel anders, als in wenigen Tagen Richard von Weizsäcker sagen wird. Helmut Kohls Satz geht unter in den Kontroversen um Bitburg. Richard von Weizsäcker geht damit in die Geschichte ein.
Darüber hat sich Helmut Kohl später dann auch gegenüber seinem Biografen bitterlich beschwert und nicht ganz ohne damit einen Punkt zu haben. Denn er sagte ja in Bergen-Belsen sehr vieles ganz ähnlich, wie es nur Tage später dann Richard von Weizsäcker sagte.
Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
Und vor diesem Hintergrund wirkte dann diese Rede von Richard von Weizsäcker, ja, man kann ruhig sagen, befreiend.
Ein Schatten scheint zu verschwinden, der über der Gesellschaft der Bundesrepublik gelegen hatte. Auch ein diffuses Gefühl von Schuld oder Scham. Denn wer befreit wird, war zuvor gefangen. Und wer gefangen war, stand der nicht auf der Seite der Guten?
Schuld.
Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen.
Direkt nach dem Krieg wären wohl nur die wenigsten darauf gekommen, die Niederlage als Befreiung zu verstehen.
Und ich würde auf jeden Fall sagen, naja, natürlich haben die Leute das als Niederlage empfunden oft. Sie haben es vor allem als Schmach empfunden. Das ist, glaube ich, nochmal ein entscheidender Punkt. Als Verlust von Ehre, als Verlust von Anstand auch.
Denn faktisch steht am 8. Mai die totale militärische Niederlage fest. Und mit ihr das Ende eines Zustimmungsregimes, bis zuletzt unterstützt von der Mehrheit der Deutschen. Die Alliierten rechnen mit Widerstand. Doch das Gegenteil tritt ein.
Faktisch legten die Deutschen die Waffen nieder und erzählten den Amerikanern, naja, so richtig habe ich ja gar nicht mitgemacht und ich wusste auch gar nichts von diesen ganz schlimmen Dingen oder von dem Holocaust und Vernichtungspolitik.
Dieses auf den ersten Blick erstaunliche Verhalten erklärt Uffe Jensen als Reaktion auf das Gefühl der Schmach und als Abwehr von Schuld. Viele Jahre steht der 8. Mai 1945 für einen Moment der nationalen Scham.
Es hat keinen Sinn, um die Dinge herumzureden. Das teuflische Unrecht, das sich an dem jüdischen Volk vollzogen hat, muss zur Sprache gebracht werden. Das Wort Kollektivschuld und was dahinter steht, ist eine zu simple Vereinfachung. Aber etwas wie Kollektivscham ist aus dieser Zeit gewachsen und geblieben.
So umschreibt der erste Bundespräsident Theodor Heuss im Dezember 1950 die allgemeine Gefühlslage. Scham, das ist ein eher privates Gefühl. Schuld dagegen etwas, wofür man zur Rechenschaft gezogen werden kann. Für diese Diskussion war die Gesellschaft der Bundesrepublik in den Nachkriegsjahren noch nicht bereit. Die Frage nach der Bedeutung des 8. Mai blieb seitens der offiziellen Politik lange unbeantwortet. Versuche, die Idee einer Befreiung ins Spiel zu bringen, verhallen.
Wir wurden von einem furchtbaren Joch befreit. Von Krieg, Mord, Knechtschaft und Barbarei. Und wir atmeten auf, als dann das Ende kam.
Sagte etwa der damalige Bundespräsident Walter Scheel schon 1975. Aber zu dem Zeitpunkt lösen die Worte kein mit der Rede Richard von Weizsäckers vergleichbares Echo aus. Erst dessen Live-Auftritt im Fernsehen, 10 Jahre später, schafft die Voraussetzung für eine breite gesellschaftliche Debatte. Und von Weizsäcker erntet nicht nur Zustimmung.
Es gab auf jeden Fall innerhalb der CDU rechte Gruppierungen, konservative Gruppierungen, nationalkonservative Gruppierungen, die vertriebenen Verbände, die sozusagen die Geschichte des NS, aber auch wie er endet, also diese Niederlage Deutschlands eben als Niederlage verstanden, gerade unter den Vertriebenen natürlich auch, weil sie sozusagen ja selber, weil es ja der Beginn ihrer Vertreibung in der Regel war und sie das sozusagen nicht als Befreiungsdatum lesen konnten.
Was die politische Rechte, aber auch Konservative damals nicht sehen oder verstehen wollen, Richard von Weizsäcker macht mit seiner Rede die Verbrechen der NS-Zeit und vor allem den Holocaust zum Kern einer bundesdeutschen Nationalerzählung und bietet damit zugleich einen auch vom Ausland akzeptierten Ausweg aus der Frage nach der Schuld. Denn neben dem Satz, der vom 8. Mai als Tag der Befreiung spricht, enthält die Rede eine andere, weitreichende Passage.
Die Erinnerung millionenfachen Todes ist ein Teil des Inneren jedes Juden in der Welt. Nicht nur deshalb, weil Menschen ein solches Grauen nicht vergessen können, sondern die Erinnerung gehört zum jüdischen Glauben. Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.
Erlösung.
Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Richard von Weizsäcker zitiert hier einen bekannten Satz des chassidischen Gelehrten Baal Shem Tov.
Wenn man das kritisch und böse beschreiben möchte. Und dann ist es auch natürlich die Wiedergutwerdung der Deutschen anhand von jüdischer Erinnerung oder eines jüdischen Erinnerungskonzeptes.
Ein Fall von kultureller Aneignung, meint Historiker Ofer Jensen. Mithilfe eines jüdischen Erinnerungskonzepts bietet Richard von Weizsäcker einen Ausweg aus dem Dilemma um die Frage, wie umgehen mit der Schuld der Vorfahren? Einen Ausweg, der zu einer tragenden Säule der Staatsräson werden wird.
Dieser Ausweg besteht darin, dass man sagt, wir haben das gemacht, das war falsch, deswegen sind wir eigentlich auch befreit worden von dem, was wir selber getan haben. Und jetzt bauen wir eine gute Demokratie, weil wir uns erinnern. Das heißt, die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Holocaust wird zum Projekt der Deutschen, um sich selber in gewisser Hinsicht zu erlösen.
Allerdings, in von Weizsäckers Rede ist der ursprüngliche Kontext des jüdischen Erinnerungskonzepts auf den Kopf gestellt, sagt der Autor Max Czolek, seit Jahren kritischer Beobachter der deutschen Aufarbeitung der NS-Verbrechen.
Erinnerung bedeutet aber auch daran zu erinnern, dass die Gerechtigkeit nicht hergestellt worden ist, auf die man hofft. Und dann ruft man Gott an und sagt, also wir hoffen auf diese Gerechtigkeit am Ende aller Tage. Bei Weizsäcker taucht dieses Sprichwort oder diese jüdische Aussage vom Baal Shem Tov ganz, ganz anders auf. Da scheint es ja so zu sein, dass die Erinnerung selber bereits der Kern der Erlösung oder der Kern der Versöhnung ist.
Auf diese Weise, so sieht es Max Czolek, findet Richard von Weizsäcker eine Art erinnerungspolitische Zauberformel. Einen Quellcode für das deutsche Selbsterlösungsprogramm.
Und das, glaube ich, illustriert sehr genau, sehr präzise den Unterschied zwischen einer Idee, dass Erinnerungskultur als symbolische Handlung bereits die erfolgreiche Aufarbeitung und Gutwerdung ist, versus einer, ich nenne es mal, jüdischen Vorstellung, bei der etwas, was zwischen Mensch und Mensch kaputt gemacht worden ist, nur zwischen Mensch und Mensch wieder ganz gemacht werden kann.
Das aber setzt eine konkrete Praxis voraus. Materielle Entschädigung und Strafverfolgung.
Da wissen wir einfach, wenn wir das uns anschauen, wie viele Leute beteiligt waren an der Vernichtung, dass das über eine halbe Million Menschen sind und dem stehen 12.500 Prozesse gegenüber. Das heißt, wir wissen, dass weit, weit, weit über 90% der Prozesse niemals stattgefunden haben.
Die deutsche Erinnerungspolitik ist vor allem symbolisch geblieben, sagt Max Czolek. Die Folgen? Das zeigen Studien wie etwa die Interviewsammlung Opa war kein Nazi. In deutschen Familien nehmen die Erinnerungen an die Verbrechen der NS-Zeit drastisch ab. Stattdessen nehmen Strömungen wie die sogenannte Kriegsenkelbewegung die Deutschen als Opfer in den Blick.
Wie also die deutsche Seite in den Familien immer mehr die Erinnerung an die konkrete Verstricktheit verliert und sogar ersetzt durch Opfererzählung. Und das läuft dann auf die Situation hinaus, noch ein oder zwei Generationen, und es wird in deutschen Familien keine Nazis gegeben haben.
Ernst von Weizsäcker, how do you plead to this indictment? Guilty or not guilty?
Versöhnung.
Ich erkläre mich für nicht schuldig.
Gleichwohl ist die Rede natürlich bei Weizsäcker auch untergründig eine Rede, so würde ich sagen, über seinen Vater.
Historiker Norbert Frey.
Also über Ernst von Weizsäcker, an dessen Verteidigung im Wilhelmstraßenprozess er ja beteiligt gewesen war und den er wirklich über Jahrzehnte verehrt, geliebt und verteidigt hat.
Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und auch zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, das alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient.
Und ohne dass der Name Ernst von Weizsäcker in der Rede fällt, kann man doch eine ganze Reihe von Passagen oder Formulierungen auch mit Blick auf den geliebten Vater deuten.
Als Angebot, als Blaupause für die Versöhnung mit dem Handeln der eigenen Vorfahren. Hier Ernst von Weizsäcker. Staatssekretär im Auswärtigen Amt von 1938 bis 1943, dann Botschafter im Vatikan, Mitglied der Funktionselite des NS-Staats.
How do you plead to this indictment? Guilty or not guilty?
Ich erkläre mich für nicht schuldig.
Eine Originalaufnahme vom Prozessbeginn im November 1947 aus dem Gerichtssaal in Nürnberg. Ernst von Weizsäcker ist angeklagt im vorletzten der 12 Nürnberger Prozesse, dem sogenannten Wilhelmstraßenprozess. Benannt nach einer Straße im Berliner Regierungsviertel, in der wichtige Ministerien ihren Sitz hatten. Offizieller Name des Verfahrens? The United States of America versus Ernst von Weizsäcker et al. Ankläger ist der emigrierte deutsche Jude Robert Kempner. Richard von Weizsäcker unterbricht für die Zeit des Verfahrens sein Jurastudium und assistiert dem Hauptverteidiger Helmut Becker.
Noch stützt sich Richard gegen das Geländer des Zuschauerbalkons. Da ist Kempner, ihr Gegner, ihr Feind, wie Helmut sagt.
In seinem preisgekrönten Roman »Die Verteidigung« hat der Autor Fridolin Schley den Prozess gegen Ernst von Weizsäcker beschrieben.
In der Anklageschrift hat Kempner die Beamten aus den Ministerien als Mörderbande bezeichnet, ohne deren Facharbeit Hitlers Pläne früh gescheitert wären.
Ernst von Weizsäcker dagegen sieht sich als Justizopfer. Er sei im Amt geblieben, um Schlimmeres zu verhüten, so seine Argumentation.
Dich halten sie fest in engem Gewahrsam.
So wendet sich ein Gedicht aus dem immer noch aktiven Kreis um den verstorbenen Dichter Stefan George unterstützend an Ernst von Weizsäcker.
Und spähen blätternd, obwohl eine Zeile zu deinem Verderben deutelbar sei. Und ein Möchtegern darf dich umkläffen.
Mit antisemitischen Untertönen beziehen sich die Zeilen auf den jüdischen Ankläger Kempner, der den Angeklagten, so der Autor, umkläffen darf.
Dich, der die Meere befuhr für sein Land auf der Brücke und still beharrend ihm diente.
Still beharrend gedient. Das war die Losung, mit der sich die Gruppe der Funktionseliten, für die von Weizsäcker stellvertretend auf der Anklagebank saß, selbst freisprach. Der George-Kreis, ein kulturkonservativer, elitärer Männerbund, hatte sich in der NS-Zeit als unpolitisch verstanden. Seine Strahlkraft reichte bis weit hinein in bildungsbürgerliche Milieus. Die Gedichte Stefan Georges rezitierten Angehörige der Weizsäcker-Familie, ebenso wie Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Nach dessen fehlgeschlagenem Attentat auf Hitler im Juli 1944 entstand die Legende vom Widerstand, der aus dem George-Kreis entstanden sei. Mit gezielter Medienarbeit gelingt es den Unterstützern der Familie von Weizsäcker, die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Die Familie als Teil eines protestantischen, bildungsbürgerlichen Milieus zu präsentieren, das für sich beansprucht, während der NS-Zeit reserviert geblieben zu sein. Nicht wirklich mitgemacht, im Verborgenen für das bessere Deutschland gewirkt zu haben.
Und eine solche Interpretation, das ist gewissermaßen die große Erklärungs- und Deutungslinie, die in diesem protestantischen, bildungsbürgerlichen, elitären Milieu eine Rolle gespielt hat und in dem natürlich auch jemand wie Marion Gräfin Dönhoff, die Journalistin bei der Zeit, spätere Herausgeberin, eine wichtige Rolle gespielt hat.
Unter anderem durch Figuren wie Dönhoff gelingt es diesen Kreisen, in den Nachkriegsjahren Themen zu setzen und Diskurse zu bestimmen. Auch der junge Anwalt Helmut Becker gehört ihnen an. Sohn des früheren preußischen Kultusministers, Freund der Familie von Weizsäcker und Hauptverteidiger Ernst von Weizsäckers im Wilhelmstraßenprozess. Becker, der seine Mitgliedschaft in der NSDAP bis zu seinem Tod geheim halten kann, wird später zu einem der einflussreichsten Bildungsexperten in der jungen Bundesrepublik.
Und in der Tat, auch aus diesem Milieu kommt und mit diesem Milieu schaltet sich Richard von Weizsäcker kurz, auch in der Vorbereitung seiner Rede. Also da fließen ja auch Gespräche und Diskussionen mit Leuten, eben wie Helmut Becker, dem Verteidiger seines Vaters, mit dem er zeitlebens eng befreundet blieb. Alles das fließt ja da ein.
Protestantische Mafia. So nannte der Soziologe Ralf Dahrendorf die Vertreter dieser alten Eliten, die in der jungen Bundesrepublik wieder an Einfluss gewinnen.
Ich würde schon sagen, dass diese protestantische Mafia, von der Ralf Dahrendorf gesprochen hat, dass dies für die Art und Weise, wie sich der Umgang mit der NS-Vergangenheit in Deutschland entwickelt hat, schon jedenfalls über eine gewisse Zeit hindurch von ziemlicher Bedeutung war. Und das reicht eben zurück bis in diese frühe Nachkriegszeit, wo es ja doch darum gegangen ist, insbesondere die gesellschaftlichen Eliten, die eben auch natürlich in intensiver Weise mitgemacht hatten im Nationalsozialismus, die, soweit es doch geht, gewissermaßen von diesem vulgären Radau-Antisemitismus, von den Verbrechen des Nationalsozialismus getrennt zu sehen.
Ernst von Weizsäcker wird im April 1949 zu 7 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wird später auf 5 Jahre korrigiert. 1951 kommt er frei.
Verantwortung.
Mit seiner Rede vom 8. Mai 1985 prägt Richard von Weizsäcker eine neue deutsche Erzählung. Die nationale Identität findet sich nicht durch eine Verdrängung der deutschen Verbrechen, sondern überhaupt erst durch den Bezug darauf. Und in der Auseinandersetzung, in der Versöhnung mit sich selbst, liegt die Möglichkeit, endgültig aus dem Schatten der Vergangenheit herauszutreten.
Weil diese beiden Narrative, also das einmal, dass wir müssen wieder eine normale Nation werden und das andere, wir müssen an den Holocaust erinnern. Diese beiden Großgruppen oder kulturellen Felder oder wie auch immer man sie beschreiben will, die ließen sich so irgendwie kitten, indem man sagt, ja, wir werden wieder eine normale Nation, wenn wir daran erinnern.
Die nationale Identität wird nicht über Siege und Heldentaten definiert, sondern über die Erinnerung an geschehene Verbrechen. Für diese Erfolgsgeschichte hat Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 den Grundstein gelegt. Die Zukunft einer solchen Erinnerungskultur jedoch ist ungewiss, angesichts einer neuen Normalität, zu der der russische Angriff auf die Ukraine gehört, die ausgerufene Zeitenwende, der Krieg in Gaza und eine politische Rhetorik, die Kriegstüchtigkeit in den Fokus rückt, in der der Deutsche Bundestag gerade beschlossen hat, einen Tag der Veteranen einzuführen und zentral zu begehen. Wird sich ein solches Erinnern als Projekt der Nachfolgegenerationen der Täter gegen Einwanderer richten? Wird das Erinnern an den Holocaust zur sogenannten Leitkultur?
Wie vermitteln wir das, diese Art von nationaler Identität über Erinnerung eigentlich an Menschen, die mit familiär überhaupt nicht geprägt wurden durch den Nationalsozialismus, weil sie aus Afghanistan oder aus Syrien oder woher auch immer kommt.
Historiker Uffe Jensen.
Für die ist das ja eine fremde Geschichte. Wenn denen das irgendwie mitvermittelt werden soll, dann gibt es ja diverse Bruchlinien, die Spannungen in dieser Erinnerungskultur aufwerfen.
Für Kritiker wie Max Czolek ist die Erinnerungspolitik vor allem ein Projekt der Mehrheitsgesellschaft.
Interessant ist, dass das Immunsystem dieser Gesellschaft nur an manchen Stellen anspringt. Exzessiv oder stark springt es an bei indonesischen AntisemitInnen. Ja, es springt an bei einem Kameruner Intellektuellen, Achille Mbembe. Und es springt an nach dem 7. Oktober, Südneukölln.
Es ist zumeist der Antisemitismus der anderen, den wir besonders gut erkennen, sagt Max Czolek. Beim eigenen fällt das Erkennen schwerer. Auch das könnte eine Folge des deutschen Selbsterlösungsprojekts sein, wie es Richard von Weizsäcker vor 40 Jahren formuliert hat.
Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann genommen, der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln, noch und nöcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen.
Die Stimmen, die einen Schlussstrich fordern unter die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit, sind heute wieder verstärkt hörbar. Die rechtsextreme Partei AfD sitzt in Parlamenten. Ihre Vertreter reden vom Holocaust als Vogelschiss oder fordern eine sogenannte erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
Der 8. Mai ist ein Tag der Erinnerung. Erinnern, das heißt, eines Geschehens so ehrlich und rein zu gedenken, dass es zu einem Teil des eigenen Inneren wird. Das stellt große Anforderungen an unsere Wahrhaftigkeit.
Was bleibt von der Rede Richard von Weizsäckers? Die Erkenntnis, dass die Ambivalenz seiner Erlösungsformel den Umgang mit der Vergangenheit bis heute prägt. Einerseits, das Erinnern ist tief in der Zivilgesellschaft verankert. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Andererseits ist es tatsächlich überwiegend innerlich, symbolisch geblieben. Mit der Befreiung von der Scham scheint auch das Bewusstsein für Schuld und Verantwortung verblasst. Bis heute warten in ganz Europa noch vergessene Zwangsarbeiter und Opfer von deutschen Massakern auf eine Entschädigung. Staaten wie Polen und Griechenland fordern weiter erfolglos Reparationen für die Verbrechen und Verwüstungen im Zweiten Weltkrieg. Die Bundesrepublik kämpft seit Jahrzehnten mit allen juristischen Mitteln gegen die Ansprüche von Überlebenden. Das ist die Kehrseite der Medaille.
Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Für uns kommt es an auf ein Mahnmal des Denkens und Fühlens in unserem eigenen Inneren.
Erinnern als Erlösung. Die Rede Richard von Weizsäckers am 8. Mai 1985. Ein Feature von Patrick Seibel. Es sprachen Nina West, Annika Mauer, Robert Frank und Thorsten Föste. Regie Stefanie Lasay. Ton Ralf Perz. Redaktion Lydia Heller. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.